Es gibt nichts Gutes, wisst ihr, wie es weitergeht? Außer man tut es. Und wisst ihr auch, von wem das kommt? Wer das gesagt hat? Ein Mensch, der auch mal kurze Zeit hier in Leipzig gelebt hat, vor etwa 100 Jahren, Erich Kästner, der Kinderbuchautor, hat in den 50er Jahren ein Büchlein verfasst, kurz und bündig, und da steht dieses Wort drin. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ich möchte ein bisschen bei diesem Wort verweilen. Es ist eine Lebensweisheit, die, finde ich, Dinge gut auf den Punkt bringt. Und bevor wir auf andere blicken, das ist ja so die Versuchung bei so einem Wort, kann es uns ja auch erstmal einen Spiegel vorhalten, dass wir uns in diesen Spiegel stellen und fragen, wie ist das eigentlich bei mir? Werde ich dem eigentlich gerecht, was ich sage? Werde ich dem gerecht, was ich nach außen hin so scheine? Und mir geht es zumindest so, wenn ich diese Frage zulasse, werde ich schon ein bisschen klein mit Hut, weil, naja, es stimmt nicht alles überein. So ist das, wenn wir ehrlich sind. Natürlich, dieses Wort lässt sich gut auch auf andere übertragen. Wir haben, glaube ich, ein feines Gespür dafür, ob Menschen, die wir sehen, oder vielleicht auch gerade bei Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, ob das nur Worte sind oder ob hinter diesen Worten oder hinter diesen Absichtserklärungen auch etwas steht, auch wirklich etwas kommt. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also es ist die Frage nach der Glaubwürdigkeit. Und ja, je mehr Personen in der Öffentlichkeit stehen, umso mehr stellt man diese Frage auch und hat das Gespür des Volkes eigentlich da einen guten Riecher dafür, ob das zusammenpasst oder ob es da große Differenzen gibt. Natürlich ist diese Frage der Glaubwürdigkeit, wenn man jetzt an religiöse, an gläubige Menschen denkt, nochmal von besonderer Brisanz. Steckt ja schon in diesem Wort drin, Glaubwürdigkeit. Und Hand aufs Herz, das wisst ihr auch, wir wissen das alle theoretisch, natürlich soll unser Leben glaubwürdig sein, natürlich soll auch das Leben der Repräsentanten Gottes oder von Gottes Volk glaubwürdig sein, aber es gibt da oft das eine, was gesagt wird und das andere, was getan wird. Also es geht heute um Glaubwürdigkeit. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. In der Bergpredigt warnt Jesus mit sehr deutlichen Worten, die mich auch ein bisschen erschrecken lassen, vor falschen Propheten, vor den Wölfen im Schafspelz, also vor Menschen, die fromm reden und, naja, trotzdem Wölfe sind, obwohl sie so wie Schafe aussehen. Und er sagt dieses Wort, das haben wir in dem Psalm 1 auch schon gebetet, da kommt das vor von dem Baum, er sagt, an den Früchten sollt ihr sie erkennen. Das gibt er uns als Prüfkriterium mit. Und er sagt noch diesen Satz, das klingt ja ein bisschen positiver, ein guter Baum bringt gute Früchte. Letztlich geht es darum, bei dem, was Jesus auch sehr deutlich sagen kann, dass wir den Willen Gottes tun. Und dass wir da wirklich auch herausgefordert sind, Maria hat das in ihrem Eingangsstatement auch schon getan, wirklich herausgefordert sind, das auch zu tun und das, naja, das bringt uns auch an unsere Grenzen und das führt uns auch aus unseren Komfortzonen heraus. Heute, der biblische Text, der uns gegeben ist, über den ich mit euch nachdenken möchte, ist aus dem Jakobusbrief. Und dem könnte man auch die Überschrift geben, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Kleine Nebenbemerkung, theologische Nebenbemerkung. Wir sollten jetzt nicht Paulus gegen Jakobus ausspielen, das kommt oft und Martin Luther konnte den Jakobusbrief auch nicht leiden, weil der so auf die Praxis des Glaubens hinzielt. Luther hatte einen anderen Kampf zu kämpfen, also lasst euch davon nicht irritieren. Es geht darum, dass der Wille Gottes greifbar in unserem Leben wird und Jakobus, ich sage das vorweg, bevor ich den ganzen Text lese, er hat eine These. Und die sagt er am Anfang, die sagt er am Schluss, der sagt, ein rettender Glaube ist der, der sich auch in Taten zeigt. Ich lese den Text, ihr könnt ihn nachverfolgen, ist auch abgedruckt im Gottesdienstblatt. Meine Brüder und Schwestern, was nützt es, wenn jemand behauptet zu glauben, sich der Glaube aber nicht in Taten zeigt? Kann ihn dann der Glaube retten? Stellt euch vor, ein Bruder oder eine Schwester hat nichts anzuziehen. Es fehlt ihnen sogar das tägliche Brot. Nun sagt einer von euch zu ihnen, geht in Frieden. Ihr sollt es warm haben und euch satt essen. Ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt das? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er sich nicht in Taten zeigt, bleibt er für sich allein und ist tot. Es könnte nun jemand einwenden, du hast den Glauben und ich habe die Taten. Dem würde ich antworten, zeig du mir doch deinen Glauben, der ohne Taten bleibt. Ich kann dir an meinen Taten zeigen, was der Glaube bewirkt. Du glaubst an den einen Gott? Das ist gut so. Sogar die Dämonen glauben an ihn und zittern vor Angst. Du Dummkopf! Verstehst du denn nicht, ein Glaube, der sich nicht in Taten zeigt, ist nutzlos? Ist nicht Abraham, unser Stammvater, wegen seiner Taten von Gott für gerecht erklärt worden? Er legte seinen Sohn Isaak auf den Altar, um ihn als Opfer darzubringen. Daran siehst du, der Glaube und sein Handeln haben zusammengewirkt. Erst durch das Handeln wurde der Glaube vollkommen. Damit erfüllte sich, was die Heilige Schrift sagt: Abraham glaubte Gott und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an. Und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, aufgrund seiner Taten wird der Mensch vor Gott für gerecht erklärt. Der Glaube allein genügt nicht. War es bei der Prostituierten Rahab nicht genauso? Aufgrund ihres Handelns wurde sie für gerecht erklärt. Sie nahm die Kundschaft der Israels bei sich auf und ließ sie auf einem anderen Weg aus der Stadt hinaus. Ohne den Geist ist der Körper tot, genauso ist auch der Glaube tot, wenn er sich nicht in Taten zeigt. Ja, soweit die Worte der Heiligen Schrift. Ich hatte den ersten Punkt und ihr merkt, es ist wirklich sehr herausfordernd. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Zweiter Punkt, der tote Glaube. Ich muss diesen Punkt ansprechen, weil ihr habt es gemerkt, es wird sehr deutlich gesagt, was ist richtig und was ist falsch. Auch wenn das unangenehm ist, der tote Glaube. Jakobus nennt einen Glauben tot, der korrekt denkt, aber folgenlos bleibt. Er sagt zum Beispiel, das habe ich euch eben vorgelesen, das ist die dritte Passage, du glaubst an Gott, prima. Du fürchtest Gott sogar, wunderbar. Schön, die Dämonen tun das auch. Sie fürchten Gott nicht nur, sie fürchten sich sogar vor Gott. Sie zittern. Sie haben also offensichtlich auch einen Glauben, aber was dieser tote Glaube tut, das ist etwas, was man aus der Furcht und aus Angst vor Gott tut. Also merkt ihr diese Argumentation, jetzt wird sogar mit den Dämonen argumentiert, dass die sehr genau wissen, was in der unsichtbaren Welt eigentlich passiert. Kann man sich übrigens in den Jesus-Geschichten auch sehr schön deutlich machen. Da gibt es öfters mal die Passagen, dass Jesus unterwegs ist und auf einmal fangen die bösen Geister an zu reden und sagen, Jesus, geh schnell weg, wir wissen, wer du bist. Also, dieses Argument weist Jakobus sehr schnell zurück und sagt, also das ist ein toter Glaube, der im Zittern vor Gott Dinge tut. Und ich glaube, es gibt viel toten Glauben, lasst mich das so kritisch sagen, der durchaus auch im frommen Gewand daherkommt. Da ist die Furcht vor Gott da, aber die Liebe fehlt. Das ist ja das Unterscheidungsmerkmal, die Liebe. Also nicht das Zittern vor Gott, sondern die Liebe. Und deshalb möchte ich nach dem toten Glauben auf den lebendigen Glauben zu sprechen kommen. Und Jakobus macht das an drei Beispielen, die einmal sehr alltäglich und trotzdem sehr herausfordernd sind. Und zum anderen zwei biblische Gestalten, die auch nicht ganz einfach sind. Also, Teil 1 erklärt sich fast von selbst, aber ich habe auch ein bisschen Angst, darüber zu sprechen, weil es so konkret wird und so unbequem, wie Maria das vorhin gesagt hat. Der lebendige Glaube hat so zur Prüffrage: Wie hältst du es mit den Armen? Der Text, ich lese euch nochmal die Passage vor, ist eigentlich sehr sprechend. Stellt euch vor, ein Bruder oder eine Schwester hat nichts anzuziehen, es fehlt ihnen sogar das tägliche Brot. Nun sagt einer von euch zu ihnen: Geht in Frieden, ihr sollt es warm haben und euch satt essen. Ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen. Tja, was sollte man dazu sagen? Wenn jetzt wirklich jemand hier nackt und hungrig reinkäme und wir würden da frommes Gedöns von uns geben, das trifft das Gericht Gottes. Also das wird vom Gericht Gottes betroffen werden. Und deswegen ist das wirklich eine sehr provozierende Sache. Erstmal ist es einleuchtend, aber wie das jetzt praktisch wird, wenn uns das wirklich im Alltag trifft, das ist die große Frage. Also Jakobus sagt klipp und klar, und ich denke, das ist ein richtiger Satz: Im Umgang mit anderen kann man ablesen, ob dein Glaube lebendig ist. Das sagt er. Nun wird das hier so ganz konkret gemacht an hungrige Kleiden und kleidungslose Kleiden und Hungrigen etwas zu essen zu geben. Also lebendiger Glaube führt in die Liebe, und er sieht natürlich auch die ganz elementaren Nöte. Und ihr wisst, es gibt auch hier im Haus, auch in unserer Gemeinde, Arbeitsbereiche, die sich da wirklich sehr drum kümmern, um die, Ärmsten der Armen, ihnen zu essen geben, ihnen etwas geben und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe da großen Respekt davor. Es hat mich auch verlegen gemacht, seit ich in Leipzig wohne. Wenn man woanders irgendwo auf dem Land wohnt, kriegt man ja diese zum Himmel schreiende Armut nicht mit. Aber wenn man hier in Leipzig ist, begegnet einem das ja auf Schritt und Tritt und man kann nicht wegsehen. Und ich habe großen Respekt davor, vor Menschen, die da so ein offenes, barmherziges Herz haben und geben und mit den Menschen in Kontakt kommen und beim Freundesgeburtstag mithelfen. Aber ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, also mir fällt es auch schwer. Ich weiß, dass es richtig ist, aber mir fällt es schwer. Und ich habe überlegt, wie kann ich mich dieser Herausforderung stellen. Ich möchte euch auch einladen, euch dieser Herausforderung zu stellen, wie unser Glaube lebendig werden kann, wenn du jetzt nicht beim Freundesgeburtstag mithilfst. Oder jedem Bettler dein Portemonnaie ausschüttest, so steht es da. Und da bin ich drauf gekommen, klar, in unserer Stadt gibt es Menschen, die haben nicht genug zu essen, die haben nicht genug Kleidung und die haben vielleicht keine medizinische Versorgung. Ja, und es ist gut, dass es Menschen gibt und auch in unserer Gemeinde, die das auf dem Herzen haben, dass wir sie darin unterstützen. Ich meine, die viel größere Not in unserem reichen Land ist weniger in diesen ganz materiellen Dingen, sondern die große Not, die Leute bedürftig macht, also das Top-Thema, der Megatrend in unserer Gesellschaft und ich denke auch in unserer Stadt, ist das Thema Einsamkeit. Also, wo Menschen nach Kontakt schreien und irgendwie keine Möglichkeit haben, dass ihnen jemand da begegnet. Einsamkeit ist ein großes Thema, seelische Bedürftigkeit, Süchte jeder Art. Vieles ist ja nicht so offensichtlich. Also das, alles, was mit dem Thema Medien und Handy zusammenhängt. Eine große Not. Vernachlässigung. Vielleicht auch, dass praktische Lebensweisheiten geteilt werden. Also wie führe ich eine Beziehung, dass sie auch hält? Oder wie gehe ich mit meinem Geld um? Ich glaube, da gibt es auch große Nöte in unserer Gesellschaft und irgendwie kommen da nicht die richtigen Leute zusammen. Mich macht das nachdenklich. Ich kann kein Rezept geben. Liebe Maria, du hast mich herausgefordert. Ich möchte mich mit euch herausfordern lassen, wie unser Glaube lebendig wird. Und stellt euch diese Frage. Also wie wird dein Glaube lebendig und wie zeigt sich das im Umgang mit den Ärmsten? Und wenn du jetzt nicht sozusagen, wie gesagt, bei den ganz elementaren Dingen hilfst, lass dich fragen von Gott, wo hilfst du anderen Bedürftigen? Und nicht gesetzlich missverstehen, dagegen hat Paulus sich ja so ausgesprochen, sondern von dem, was ich vorhin sagte, lebendiger Glaube führt in die Liebe. Wir tun diese Dinge nicht, weil wir vor Gott zittern, weil wir uns den Himmel verdienen wollen, das können wir nicht, der ist uns geschenkt. Aber wenn wir wirklich von der Liebe Gottes angeschaut werden, dann ist unser Auftrag, dass diese Liebe Gottes durch uns durchströmt, dass wir Kanal sind und dass irgendwie da was weitergeht und dass das irgendwie sichtbar oder greifbar wird für den Nächsten. Also überlegt, lasst euch fragen vom Geist Gottes, was deine Sache ist, wo du den Ärmsten helfen kannst, in welchen Nöten du ihnen dienen kannst, um deinen Glauben lebendig und voll Geist zu halten. Und jetzt, ich habe euch gesagt, also der lebendige Glaube, drei Teile, an drei Teilen illustriert das Jakobus. Jetzt führt er den Schriftbeweis ein, also er führt uns zwei Gestalten der Bibel vor Augen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und er macht das ganz modern, das erwartet man nicht unbedingt so in der patriarchalen Kultur der Bibel. Er nimmt nämlich ein männliches und ein weibliches Beispiel. Also so macht man das heute ja eigentlich auch, um das wirklich möglichst in viele Facetten hin auch zu zeigen, was das bedeutet. Aber die Beispiele, die er aufführt, die haben es auch in sich. Und zwar spricht er erst von dem Abraham, dem Vater des Glaubens. Da sagen wir, ja, Abraham ist ein wichtiger Mann. Und klar, er ist gesegnet, aus ihm geht alles hervor. Aber ausgerechnet bei diesem Abraham greift er sich eine ganz herausfordernde Stelle in seinem Leben auf. Also nimmt er die raus und sagt, naja, es gab im Leben Abrahams eine Stunde der Entscheidung. Und ihr wisst die Geschichte Abrahams, dass er ein alter Mann war, da hat ihn Gott berufen, mit 75 Jahren aufzubrechen, alles zurückzulassen. Und er ist losgezogen mit seiner ganzen Familie in ein fernes Land, in das Land der Verheißung. Und Gott hat ihm auch verheißen, dass er einen Sohn bekommen würde. Und es dauerte lange, bis der Sohn dann endlich kam. 20 Jahre, 25 Jahre also, dauerte es, bis der Sohn kam. Und dann, als der Sohn groß war, kommt die Situation, dass Gott zu Abraham an einer Stelle sagt, so, jetzt geh hin zu diesem Berg und opfere deinen Sohn auf dem Altar. Und jetzt wird hier gesagt, sagt Jakobus, seht euch den Abraham an, was er in dieser Stunde der Herausforderung getan hat, dass er es getan hätte, er musste es ja nicht tun. So kam sein Glaube zur Tat und daran könnt ihr lernen, was Glaube heißt, Glaube, der praktisch wird. Und dann führt er als zweites Beispiel die Hure, die Prostituierte Rahab an. Wer letzte Woche da war, der konnte eine ganze Predigt dazu hören, ihr könnt es auch nachhören. Und ich habe gesagt, naja, die Rahab ist auch sehr anstößig, es ist eine Prostituierte. Also ist klar, es ist ganz offensichtlich an ihr, dass sie den Geboten Gottes nicht entsprechen kann. Und trotzdem wird sie hier als positives Beispiel aufgeführt, dass Jakobus sagt, schaut euch diese Hure an. Sie hat das einzig Richtige getan in dieser Stunde auch der Entscheidung für sie, wo sie sich unter Lebensgefahr entschieden hat und hat die Kundschafter gerettet und hat damit ermöglicht, dass ja, das Volk Gottes ins gelobte Land einziehen konnte. Also Beispiele von Menschen, die ihr Herz an Gott hängen und in der Stunde der Entscheidung das Richtige tun. Dazu möchte ich uns aufrufen, dass wir unser Herz an Gott hängen, dass wir den Willen Gottes tun, auch wenn es schwer ist, auch wenn wir vorher keine Lösung kriegen und ich euch jetzt keine Lösung präsentieren kann, was tust du, wenn du das nächste Mal einen Arm siehst, sondern ja, lasst euch nochmal daran erinnern vom Wort Gottes, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Es gibt einen toten Glauben, der vor Gott zittert und es gibt aber einen lebendigen Glauben, der in die Liebe führt und der diese Liebe Gottes weitergibt, sodass sie auch beim Nächsten ankommt. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.